Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live.
Frau Düringer, alle Jahre wieder die Arbeitnehmerveranlagung steht an. Jetzt weiß man, am 29. Februar hat eine Frist geendet, und zwar für die Unternehmen, dass sie die ganzen Unterlagen einreichen müssen. Weiß man da schon, ob das überhaupt alle gemacht haben?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und gleich zur ersten Frage. Es haben noch nicht alle gemacht. Also das Finanzamt weiß natürlich, oder wir wissen natürlich alle, bis 29.02. müssen die Lohnzettel übermittelt sein. Es kommt aber vor, dass manche Unternehmer das noch nicht durchgeführt haben. Mhm. Ich selbst als Arbeitnehmer kann da nichts machen. Also ich kann nicht anrufen und sagen, zum beim Finanzamt, bitte, wo ist mein Lohnzettel? Das ist die Aufgabe des Arbeitgebers, und der muss das übermitteln.
Mhm. Kann man... Das ist eigentlich ein Riesenthema geworden, die Arbeitnehmerveranlagung in den letzten Jahren. Die Arbeiterkammer hat ja auch viel kampanisiert zum Positiven, dass genau. Man sich das Geld zurückholt. Gibt es eine Einschätzung, wie ist das Bewusstsein mittlerweile in der Bevölkerung, wenn es um die Arbeitnehmerveranlagung geht?
Wenn ich an unsere Telefonate gehe, dran denke oder überhaupt an die Anrufer, nehme ich an, oder ist wirklich das Empfinden da, dass es stark zugenommen hat. Oder aber auch, weil das Geld fehlt. Und über die Steuererklärung kann man sich doch Geld zurückholen, wenn man es richtig durchführt. Und meines Erachtens hat das Bewusstsein zugenommen, die Steuererklärung durchzuführen.
Mhm. Diese Steuererklärung oder Arbeitnehmerveranlagung, wer muss sie denn überhaupt durchführen?
Müssen tut keiner, wenn es keine Pflichtveranlagung ist. Habe ich eine Pflichtveranlagung, weil ich zum Beispiel mehr Jobs habe oder parallele Beschäftigungsverhältnisse hatte oder vielleicht auch Insolvenzentgelt bezogen habe, dann falle ich in den Pflichttatbestand und dann muss ich sie durchführen. Mhm. Und dann ist vermutlich auch kein Guthaben zu erwarten.
Mhm. Mittlerweile gibt es ja auch diese automatisierte Arbeitnehmerveranlagung, wo man vor allem einen Bescheid kriegt, wie viel einem zurückgezahlt wird oder was man dem Staat zahlen muss. Ist das empfehlenswert, dass man es einfach automatisiert machen lässt?
Wenn das Finanzamt aufgrund der Aktenlage erkennt, dass es eine Gutschrift gibt, dann führt das Finanzamt automatisch durch, also antragslos durch. Das ist meistens der Fall, wenn ich Kirchenbeitrag im Steuerakt habe oder wenn ich auch meine Spenden schon, die antragslos übermittelt werden ans Finanzamt, also automatisch übermittelt werden, wenn die im Akt ersichtlich sind, dann gibt es ein Guthaben. Wenn ich aber auch zusätzlich Kinder habe und die sind der Aktenlage vielleicht noch nicht bekannt, weil ich noch nie eine Einkommensteuer oder Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt habe, dann fehlen die natürlich und könnte ich eine höhere Gutschrift erhalten, wenn ich es richtig einreiche.
Bevor wir dann noch mehr ins Detail gehen, jetzt gibt es ja Arbeitnehmerveranlagen, gibt Einkommensteuererklärungen. Ist das Gleiche oder was sind die Unterschiede?
Na, das Gleiche nicht. Ich kriege zwar bei beiden vielleicht Geld zurück, aber Tatsache ist, eine Einkommensteuererklärung muss ich dann durchführen, wenn ich zum Beispiel Vermietung und Verpachtung habe, aber auch wenn ich einen Werkvertrag habe. Und Werkverträge, die nehmen zu, zum Beispiel beim MOHI. Wenn ich eine Beschäftigung beim mobilen Hilfsdienst eingehe und die übermitteln das sind diese Paragraph 109a-Meldungen, und dann muss ich eine Einkommensteuererklärung durchführen.
Mhm. Gab es da kürzlich wichtige Änderungen in der Arbeitnehmerveranlagung, die man unbedingt kennen müsste?
Also wichtige Änderungen betreffend Zeitpunkt oder so gab es natürlich nicht. Änderungen vielleicht in der Höhe der Gutschrift, weil zum Beispiel im Vergleich zu der Veranlagung 2022 bekomme ich bei der Arbeitnehmerveranlagung keinen Teuerungsabsatzbetrag mehr zurück. Das heißt, die wenig verdienen, die bekommen heuer eine geringere Gutschrift zurück als wie im Vorjahr.
Mhm. Sieht man das schon vorab, was für eine Gutschrift man bekommt?
Wenn der Lohnzettel drinnen ist, dann kann ich es natürlich vorweg berechnen und dann erkenne ich die Gutschrift. Und den Teuerungsabsatzbetrag hat man nie beantragen müssen, der wurde automatisch ausbezahlt, wenn ich ein gewisses Einkommen hatte oder gewisse Grenzen nicht überstiegen habe. Mhm. Ich erkenne das anhand des Berechnungsplatzes.
Mhm. Unnächst hat sie die Einführung der ID-Austria gegeben. Jetzt wissen wir, mittlerweile machen viele Menschen die Arbeitnehmerveranlagung über Finanz online direkt digital. Hat sich dadurch etwas verändert?
Also beim Nutzen der ID-Austria, die muss zuerst einmal von einer Behörde, ich muss mich zuerst einmal identifiziert haben. Und wenn ich jetzt einsteige über die ID-Austria, muss ich es über die App machen. Das heißt, dieses digitale Amt. Ich habe aber zusätzlich zum digitalen Amt natürlich noch immer die Möglichkeit, über den Benutzername einzusteigen oder über das wirklich mittlerweile ältere Verfahren der Teilnehmeridentifikation und der Benutzeridentifikation.
Wie sind Ihre Erfahrungswerte? Machen es viele lieber noch analog oder steigen schon viele um auf die digitalen Möglichkeiten?
Also die ID Austria ist wirklich jetzt, kommt sehr oft vor bei den Arbeitnehmern. Sie haben aber dann zusätzlich noch die alten Einstiegsdaten vom entweder Benutzername oder Benutzeridentifikation.
Hat das irgendwelche Vorteile, wenn ich es digital mache? Geht es dann schneller?
Die Bearbeitungszeit ist beim Finanzamt immer die gleiche. Das Finanzamt Österreich dürfte bis zu 6 Monate benötigen, bis die Arbeitnehmerveranlagung durch ist. Es bringt nichts, beim Finanzamt anzurufen und sagen, also das wissen wir auch, dass die häufigsten Anrufe beim Finanzamt Österreich sind, bitte, wie lange geht das noch?
In einer großen digitalisierten Welt, und Österreich ist auch sehr gut vernetzt, wohne im Bezirk Bregenz, wenn ich meine Arbeitnehmerveranlagung mache, geht das dann automatisch auf das Finanzamt in Bregenz oder kann es auch sein, dass es ein Burgenländer macht?
Genau, das ist aber der Sinn des Finanzamt Österreichs. Da gab es eine Umstellung vor ein paar Jahren. Das heißt, die Finanzämter, ich kann mir selber jetzt nicht mehr beeinflussen, wo bringe ich das hin oder wo wird mein Akt bearbeitet. Kann ohne weiteres sein, dass das bei einem Finanzamt in Niederösterreich oder in Salzburg bearbeitet wird. Ich selber weiß aber, dass es als Finanzamt Österreich ist und mehr weiß ich leider nicht.
Es kriegt man danach immer welche Bescheide und Dokumente zugesendet, das ist entweder auf dem Postweg oder elektronisch. Hat es irgendeinen Vorteil, wenn ich das auf dem elektronischen Postweg bekomme?
Der elektronische Postweg hat natürlich den Vorteil, dass der ganze bürokratische Aufwand mit Papierzustellung und so wegfällt. Wir als Arbeiterkammer raten aber davon wirklich ab, weil es geht um den Fristenablauf. Ich habe natürlich mit der elektronischen Datenzustellung, das heißt, der Bescheid wird mir sofort in die Datenbox zugestellt und gilt als zugestellt. Habe ich den Postweg noch, wird es per Post zugestellt, habe ich wirklich keinen Beweis oder hat das Finanzamt keinen Beweis, dass mir der Bescheid zugestellt wurde.
Wenn Sie von Fristen sprechen, beziehungsweise Zeiträumen, wenn ich jetzt letztes Jahr vergessen habe, meine Arbeitnehmerveranlagung zu machen, kann ich die noch heuer auch noch machen?
Natürlich, also wenn es eine freiwillige Veranlagung ist, dann kann ich es 5 Jahre rückwirkend machen. Hätte ich eine Pflichtveranlagung, weil zum Beispiel Insolvenzentgelt geflossen ist, dann fordert mich das Finanzamt eh auf. Also hier geht das Argument des Vergessens gar nicht.
Jetzt gibt es einen sogenannten Gewinnfreibetrag. Können Sie den näher erläutern? Was ist denn das?
Also der Gewinnfreibetrag hat mit dem Arbeitnehmer jetzt überhaupt nichts zu tun. Gewinnfreibetrag ist jetzt, wenn ich ein Kleinunternehmen habe oder irgendetwas, dann habe ich wieder mein 13. Bezug, diese Prozentzahl an Gewinnfreibetrag, wo mir automatisch berücksichtigt wird vom Finanzamt.
Und ich als Otto-Normalbürger, was kann ich von der wunderschönen Steuer denn absetzen? Was kann ich da alles reinschreiben?
Also wenn ich ein ganz normaler Arbeitnehmer bin, ich gehe arbeiten, ich fahre zu meinem Job, zum Beispiel, wie gesagt, ich bin auch aus Bregenz und fahre nach Feldkirch, kann ich das Pendlerpauschale berücksichtigen. Mhm. Da gab es wesentliche Änderungen im Bereich auf Jobticket und Pendlerpauschale, da kann ich jetzt Differenzwerbungskosten ansetzen, da gab es wirklich eine Änderung. Erschwerend kommt jetzt beim Pendlerpauschale noch und Jobticket noch dazu, dass ich auch noch erhöhte Werte habe. Weil aufgrund der Teuerung, die wir gehabt haben im Jahr 2023 und 2022, wurde das Pendlerpauschale mit erhöhten Werten angesetzt. Das heißt, hier muss man das wirklich ausrechnen. Aber am Pendlerrechner ist seit kurzem sind auch die erhöhten Werte ersichtlich. Also das hat nichts mit dem großen und dem kleinen Pendlerpauschale zu tun, sondern einfach die höheren Werte aufgrund der Teuerung.
Klimaticket, das gleiche wie bei...
Genau, dieser Ansatz, ich kann das jetzt wirklich, früher war das schädlich, dass ich das Pendlerpauschale überhaupt ansetzen konnte, mittlerweile kann ich die Differenz ansetzen, das heißt, wenn mir das Klimaticket oder das V-Mobil-Ticket, wo ich auch habe, 365 oder 366 Euro kostet, das Pendlerpauschale wäre 696, kann ich die Differenz zusätzlich ansetzen, wenn der Arbeitgeber mir dieses Jobticket bezahlt hat.
Jetzt wissen wir, es gibt ja auch ein Jobrad, das ist ja steuerlich begünstigt, über Unternehmen kann man es zum Teil beziehen. Kann ich da auch was mit reinnehmen?
Also die E-Mobilität hat natürlich zugenommen. Wenn ich jetzt aber im Rahmen einer Gehaltsumwandlung schon ein Jobrad habe, kann ich da nichts zusätzlich in der Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigen.
Wenn wir bei den Pendlern sind, jetzt wissen wir, viele Vorarlberger, die pendeln für die Arbeit nach Liechtenstein, in die Schweiz oder auch nach Deutschland. Gibt es irgendwelche speziellen Regelungen für Pendler? Müssen die das auch machen, weil die verdienen ja eigentlich ihr Geld im Ausland?
Also abgesehen davon, dass es jetzt nicht unbedingt unsere Zielgruppe ist, aber sie pendeln. Das ändert am Umstand nichts. Sie können halt den Pendlerrechner nicht verwenden. Das heißt, hier geht es auch darum, dann geben Sie es wirklich in Google Maps ein und es geht um die Zumutung der öffentlichen Verkehrsmittel und das muss halt dann abgegrenzt werden.
Jetzt wissen wir, es heißt lebenslanges Lernen. Jeder soll auch privat dazu lernen. Inwiefern können denn Kosten für Fortbildung und berufliche Weiterbildung steuerlich geltend gemacht werden?
Sehr im Trend ist zurzeit natürlich im sozialen Bereich die Fortbildungen, weil hier natürlich auch am Markt gewisser Bedarf herrscht. Bin ich aber jetzt, so wie ich, jetzt im Steuerrecht bei der Arbeiterkammer tätig und ich sage, ich möchte mich jetzt doch im sozialen Bereich engagieren, mache eine Ausbildung, kann ich diese nicht von der Steuer absetzen jetzt, weil mein Einkommen nicht aus diesem Bereich ist. Bin ich aber jetzt im Jahr 2026 dann tätig im sozialen Bereich, kann ich ein Wiederaufnahmeverfahren beim Finanzamt beantragen und sagen, so, jetzt könnt ihr bitte meine Ausgaben hineinnehmen in der Veranlagung 2023 oder 2024, weil jetzt erziele ich meine Einkünfte daraus.
Wer Kinder hat, der weiß, da sind die täglichen Ausgaben meistens etwas höher. Jetzt gibt es ja den sogenannten Familienbonus Plus. Wie muss man den angeben? Manche bekommen das ja monatlich über den Arbeitgeber direkt ausbezahlt. Was bedeutet das für mich als Familienvater oder für meine Frau zum Beispiel, wenn wir die Arbeitnehmerveranlagung machen?
Der Familienbonus Plus ist ein brandheißes Thema auch bei uns in der Beratung. Das Thema ist für Familienbonus Plus, ich brauche die Steuer dazu. Ohne Steuer wirkt sich der Familienbonus Plus überhaupt nicht aus. Jetzt hatten wir die Abschaffung der kalten Progression, sprich, das ist super für den Arbeitnehmer, zahlt weniger Steuern, aber die Steuern fehlen mir mitunter, um dann gewisse Bereiche ansetzen zu können. Der Familienbonus Plus bitte nur dort ansetzen, wo ich genügend Steuern habe. Egal, wer die Familienbeihilfe bezieht, wenn es im Familienverband ist.
Also das würde bedeuten, dass es immer der Besserverdienende machen muss?
Auf alle Fälle. Und ganz, ganz schwierig ist es dann, wenn zum Beispiel jemand alleinerziehend ist, dann hat der Familienbonus Plus überhaupt keine Auswirkung. Ich aber doch ein wenig gearbeitet habe, kann ich statt dem Familienbonus Plus den Kindermehrbetrag beantragen. Und der wird oftmals auch übersehen.
Ist das ein Riesenthema in Beratungsgesprächen?
Ja. Ja, und gerade dann, wenn es sich um Scheidungsfälle handelt, der Unterhalt zwar bezahlt wird, aber unterjährig das Ganze passiert ist, dann weiß man nicht, bin ich dann Alleinverdiener, war ich dann schon Alleinerzieher. Diese Aufteilung des Familienbonus Plus ist immer ein Thema.
Ein anderes Thema war ja während der Pandemie vor allem Homeoffice und Homeoffice-Regelungen. Das hat sich ja bis heute in vielen Bereichen fortgesetzt, dass viele mittlerweile ein Drittel Homeoffice machen oder je nachdem halt, wie es aufgeteilt wird. Wie ist das? Bringt mir das etwas auch bei der Arbeitnehmerveranlagung?
Natürlich, aber die Homeoffice-Tage müssen vom Arbeitgeber im Jahreslohnzettel ersichtlich sein. Das heißt, der Arbeitgeber übermittelt das im Zuge des L16, des Jahreslohnzettels, steht dann im oberen Drittel dieses Jahreslohnzettels, steht dann drinnen Homeoffice-Tage 120. Mhm. Und dann weiß man, okay, der hat recht viel im Homeoffice gearbeitet, es sind aber nur 100 Tage wirklich mit 3 Euro refundiert, beziehungsweise habe ich dann 300 Euro Homeoffice-Pauschale nachher in der Arbeitnehmerveranlagung drinnen, im Bescheid.
Im Zuge dessen, auch was Arbeitsmittel etc. betrifft, manche haben sich auch während der Pandemie schon Bürostühle hergetan oder Schreibtische. Was bedeutet das in Bezug auf Arbeitsmittel?
Arbeitsmittel, also sprich zum Beispiel Büromöbel oder ergonomische Sitzmöbel, die können immer noch angesetzt werden, natürlich nur bis zu einem Maximalbetrag. Hat jetzt mein Sessel 900 Euro gekostet, dann schreibe ich das zwar hinein, aber es werden mir nur 300 Euro pro Jahr berücksichtigt. Das ist, muss dann nächstes Jahr nicht noch einmal die 900 hineinschreiben oder die Differenz, das wird dann automatisch für die Folgejahre übernommen vom Finanzamt.
Jetzt weiß man, da muss man extrem viel ausfüllen, wenn man so eine Arbeitnehmerveranlagung macht und da kann es ja durchaus sein, dass auch mal ein Fehler passiert. Was mache ich denn, wenn ein Fehler passiert, weil das ist ja alles schon abgeschickt?
Also wenn Fehler wirklich passieren und ich habe sie aus Versehen einfach falsch ausgefüllt und es ist noch kein Bescheid erstellt, ich warte jetzt einfach, bis der Bescheid kommt, dann kommt vielleicht auch eine Ergänzungsersuchung vom Finanzamt, dann beantworte ich das wahrheitsgetreu, also da ist noch nichts passiert. Ist im Bescheid, aber sind jetzt wirklich falsche Werte drinnen oder ich merke, es wurde nichts anerkannt, weil ich zum Beispiel eine Ergänzungsersuchung nicht beantwortet habe. Habe ich einen Monat Zeit für eine Beschwerde. Deswegen ist der Fristenablauf so wichtig, dass ich da wirklich schaue, wann ist der Bescheid ausgestellt worden. Oder wenn ich es übersehen habe, hätte ich noch vielleicht die Möglichkeit der Bescheidaufhebung. Dafür habe ich ein Jahr Zeit.
Jetzt weiß man, im Netz kursieren mittlerweile diverse Apps, die einem anbieten, dass man dass sie das für einen übernehmen. Was gilt es denn da zu beachten bei diesen Apps, die ja zum Teil auch kostenpflichtig sind?
Okay, also diese Apps, ich möchte jetzt mich weder dafür noch dagegen aussprechen, weil das soll jeder selbst für sich entscheiden, ob er diese App nutzen möchte. Tatsache ist aber, dass die Apps sehr einfach aufgebaut sind. Ich muss nur mit Ja, Nein antworten und schon steht da dieses Steuerguthaben auf dem Screen, was ich bekommen würde. Ist jedoch fraglich, wenn gefragt wird, ob ich mein Handy beruflich nutze. Für ein paar Anrufer der Arbeit, des Arbeitgebers ist das noch keine überwiegende betriebliche Nutzung und wäre somit nicht ansetzbar. Mhm. Diese Apps sind auch über Steuerberater zwischengeschalten. Das heißt, das geht nicht direkt ans Finanzamt, sondern es ist noch eine Schnittstelle vom Steuerberater dazwischen, das natürlich nicht so offensichtlich ist.
Mhm. Wann sollte ich mich denn entscheiden, dass ich einen Steuerberater konsultiere, um meine Arbeitnehmerveranlagung zu machen, unter welchen Umständen?
Also unserer Erfahrung nach, einen Steuerberater brauche ich wirklich dann, wenn ich zusätzliche Einkünfte hätte aus Kapitalerträgen, zum Beispiel Auslandskapitalerträge. Oder ich habe Vermietung und Verpachtung. Es muss einfach das Gebäude richtig angesetzt werden mit dem Grundstückswert. Nur weil ich sage, ich möchte mir die Kosten vom Steuerberater sparen, das ist sicherlich der falsche Ansatz. Mhm. Vor allem, weil ich sie auch ansetzen kann.
Mhm. Welche Beratungsangebote haben denn Sie bei der Arbeiterkammer Vorarlberg mittlerweile für Menschen, die eine Arbeitnehmerveranlagung machen möchten?
Also wir haben seit ein paar Jahren unseren Online-Service. Da kann derjenige, wo er sagt, er hat schon öfter mit uns gemacht, uns einfach ein E-Mail schicken mit den ganzen Daten und wir erledigen das für ihn. Mhm. Derjenige, der sagt, boah, es hat sich doch so viel verändert, ich habe neue familiäre Situationen, der macht einen Termin aus, schickt uns auch ein E-Mail und meine Kolleginnen rufen dann zurück und es wird eine telefonische Beratung ausgemacht. Was sehr gut auch noch ankommt, sind unsere Webinare. Im ganzen März haben wir jetzt immer am Donnerstag Webinare, wo der Arbeitnehmer sich auch zusätzliche Informationen holen kann, weil er sagt, okay, ich kriege meine Arbeitnehmerveranlagung ja selber her, aber ein Thema ist vielleicht noch unklar und ich möchte jetzt nicht warten, bis das durchgeführt wird. Das sind schon Services, die sehr gut ankommen bei uns.
Ist das jetzt die Zeit, wo bei Ihnen im Büro die Telefonleitungen und die E-Mail-Server heiß laufen?
Also wenn es dann heißt, wir sind schlimmer als das Finanzamt, dann weiß ich, okay, es läuft was falsch bei uns. Mhm. Telefonate haben sehr zugenommen. Und es sind auch, vermutlich die Lebenssituation, wieso der Arbeitnehmer jetzt meint, er sieht sich darüber nicht mehr hinweg, weil er zwei Jobs hat, weil eben die Familiensituation anders geworden ist mit Kindern. Wann bin ich Alleinerzieher, wann bin ich Alleinverdiener, wird oftmals verwechselt. Es sind die tagtäglichen Situationen, die uns und auch vor Herausforderungen stellt im Zuge der Beantwortung. Mhm. Also nicht die Fragen von der Schwierigkeit her, sondern einfach die Menge.
Mhm. Ist das auch klar sichtlich, dass es viel mehr Multijobber gibt als früher?
Ja, ganz klar. Also das muss ich nicht lange überlegen. Also das ist wirklich, es kommt ein, mit einem normalen Verdienst kommen die Arbeitnehmer, scheint so nicht mehr zurecht. Das heißt, man hat zwei Jobs und ist dann aber doch wieder vor der Situation gestellt, dass man Nachforderungen hat beim Finanzamt bzw. sogar bei der ÖGK wegen der Sozialversicherung.
Und da sollte man keine Nachforderungen haben bei der ÖGK?
Ja, vor allem, wenn man es nicht zahlt, genau.
Abschließend noch, was gibt es denn für Veränderungen oder Trends im Steuerrecht? Welche sehen Sie denn da kommen, was man unbedingt im Auge behalten sollte?
Also Trends, ich weiß, dass das Finanzamt Österreich dran ist, auch oder hat es jetzt zum Beispiel schon gegeben, dass die Oberfläche interessanter wurde oder vereinfacht wurde. Das heißt, ich habe ja diese Kacheln, wo ich hin und her schieben kann im Finanzonline. Man versucht, alles ein wenig einfacher zu machen, also übersichtlicher, zum Beispiel auch im Steuerakt, dass die ganzen Arbeitgeber, wenn ich nicht nur einen Arbeitgeber habe, chronologisch dann hinterlegt sind. Das heißt, die AMS-Bezüge mit Notstandshilfe, also dass ich nicht alles zusammensuchen muss, sondern wirklich von 1.1. bis 31.12. Hinterlegt ist. Mhm. Also man versucht hier schon, auf den Arbeitnehmer ihm das so einfach wie möglich zu machen. Mhm. Und Trends, ob jetzt der Jahreslohnzettel vielleicht erst später im Finanzonline ist, damit er drinnen ist, kann ich jetzt so gar nicht beurteilen. Es ist einfach eine laufende Veränderung und das sehe ich auch als positiv.
Mhm. Wenn Sie sagen, dass man die Arbeitgeber chronologisch sieht und mehrere auf einen Blick, heißt das, ich muss für jeden Arbeitgeber eigene Arbeitnehmerveranlagung machen?
Dann? Nein, das auf gar keinen Fall. Also was auch verwirrend ist für den Arbeitnehmer ab und zu, ist die auszahlenden Stellen. Das heißt, der Arbeitnehmer, für den ist nicht, der weiß es nicht, ist die auszahlende Stelle ein AMS oder ist es wirklich nur der Arbeitgeber? Es steht zwar schon im Kleingedruckten dabei, dass AMS nicht dazugehört und Krankengeld, aber derjenige, der das einmal im Jahr macht, der denkt sich, ich habe 3 auszahlende Stellen gehabt und trage 3 an, und dann wartet das Finanzamt, bis 3 Arbeitgeber übermitteln, und das wird natürlich nicht der Fall sein.
Eine allerletzte Frage hätte ich noch. Es gibt ja auch sogenannte Berufsgruppenpauschalen. Wer kann denn solche Pauschalen in Anspruch nehmen?
Genau, also das Erste, was mir natürlich einfällt, sind Politiker, die Politikerpauschale. Die kann beantragt werden. Es gibt aber auch noch die Forstarbeiterpauschale zum Beispiel. Da gibt es eine mit Motorsäge, ohne Motorsäge. Also es gibt schon Pauschalen, die ich beantragen kann, wird aber vielleicht vom Finanzamt auch überprüft, zum Schauen, ob das wirklich, oder Journalistenpauschale, ob ich auch wirklich Journalist bin oder ob ich jetzt nur mehr im Sekretariat arbeite.
Eva-Maria Döringer, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio und Ihre Ausführungen, und gerne wieder bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Danke. Dankeschön.